ARD.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir begrüßen Sie zu einer weiteren Ausgabe von Barbory und Rakers. Mein Name ist Judith Rakers und mir gegenüber
Ariana Barbory. Wir treffen uns hier nämlich jeden Freitag und stellen uns die Frage, was war los gewesen?
Es ist Freitag und meine heutige Frage an meine liebste Freundin Judith Rakers lautet: Judith, hast du die Haare schon schön für heute Abend?
Du, ich habe zumindest schon mal geduscht, was ja auch immer hilfreich ist.
Ein Anfang.
Ja? Habe die Füße und die Finger sauber gemacht und bin total bereit, weil heute Abend sind Ariana und ich, liebe Besties, nämlich in der NDR Talkshow zu Gast, um über diesen Podcast zu sprechen. Ist das nicht irre? Ich freue mich total.
Ich freue mich auch. Um 22 Uhr könnt ihr entweder live einschalten im NDR oder ihr guckt euch das dann nachher in der ARD Mediathek an. Und wir haben noch, ich hoffe, dass wir sie auspacken können. Wir haben eine kleine Überraschung mit. Wir verraten natürlich noch nicht, was ist, aber es ist quasi ein kleiner Gruß an unsere Besties. Ihr werdet es sofort verstehen.
Ihr werdet es sofort verstehen, wenn ihr unseren Podcast regelmäßig hört. Und ich glaube, ihr werdet nicht nur schmunzeln, sondern möglicherweise sogar laut lachen müssen, wenn ihr es dann seht oder mitbekommt. Ich will auch nicht zu viel verraten, aber wir haben uns ein bisschen was vorgenommen. Die Frage ist, Judith, was lassen uns die Moderatoren Hubertus Meyer-Burkhardt und Barbara Schöneberger dort alles machen und auspacken? Also da bin ich erst gespannt.
Bei der Vorstellung, dass wir beide das ernsthaft rausziehen und benutzen, was wir da mitbringen, ich lache jetzt schon Tränen. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht, was passieren wird, aber das ist ja das Schönste. Und es wird schön. Heute Abend wir beide im NDR. Freue ich mich drauf.
Ich freue mich auch. Vor allen Dingen ist es schön, dass wir mal über diesen Podcast sprechen können, der sich ja irgendwie, weißt du, so ergeben hat aus diesem eigentlich privateren Moment, dass du meine Reportage abends im Bett gesehen hast über die Pferde und dann...
Nee, sag ruhig, dass ich mich in dich verliebt habe. Sag ruhig, nenn das Kind ruhig beim Namen.
Das war ein Girls Crush. Vor vielen, vielen Jahren. Und dann kam es zu dem ersten Podcast-Projekt und dann zum zweiten. Und das ist ja schon das dritte Podcast-Projekt, was wir zusammen machen. Und ich glaube, ich hatte schon ein kleines Vorgespräch schon, du ja glaube ich auch mit der Redaktion, wo ich denen auch nochmal so ein bisschen was erzählt habe, wie dieser Podcast überhaupt entstanden ist. Ich glaube, dass die aus dieser Anfangszeit auch ein bisschen was zeigen werden. Weißt du, aus meiner Reportage, die du damals gesehen hast, wo du auf dem Bett gestanden hast und gejubelt hast und so. Also ich glaube, das wird echt ganz schön und für die Besties gibt es da viele Momente, wo sie sich zurückerinnern können an diesen Podcast, an bestimmte Folgen und auch an frühere Staffeln.
Also
das erhoffe ich mir zumindest von dem Gespräch. Man weiß ja nicht, was passiert.
Doch, so
ich führe es ja
kommen.
Nicht. Ich bin ja zu Gast und du auch.
Mir fällt gerade ein, wo du das sagst, mit dass ich dann im Bett stand und gejubelt habe. Ich habe ja vor allem im Bett gelegen. So hat es ja angefangen, dass ich nachts nicht schlafen konnte und dann Videos geguckt habe. Entweder ich war bei YouTube unterwegs oder bestimmt auch in der ARD-Mediathek und dann auf deine Reportage gestoßen bin. Und ich sehe noch ganz genau, wie ich in diesem Bett liege, morgens um 4 nicht schlafen kann und das gucke. Und dabei fällt mir auf, weil ich das so bildlich vor mir sehe, dass war noch in meiner Wohnung vor dieser hier. Ich glaube, dass ich da noch nicht mal meinen Freund kannte. Guck mal, wie lange du mich schon begleitest. Das war wirklich noch eine ganz andere Version von mir, von Ariana, die da ohne Kind, ohne Hund, ohne Familie in einer ganz anderen Wohnung, in einem ganz anderen Ende dieser Stadt morgens um 4 im Bett lag und sich aus der Ferne in dich verliebt hat. Und jetzt so viele Ereignisse und Jahre später sitzen wir hier zusammen und machen Podcast.
Ja, und das war eine Reportage für die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Mehr dann heute Abend, ne, bei der NDR Talkshow. Da ging es ums Westernreiten.
Mhm.
Ich musste da innerhalb sehr kurzer Zeit Westernreiten lernen vom Bundestrainer und da eine Vorführung machen vor, ich glaube, 5000 Leuten in einer Halle. Und das war so aufregend und so Herzklopfen bei mir und offenbar ja auch bei dir als Zuschauerin, weil es war so spannend und irgendwie war es auch, glaube ich, lebensgefährlich. Keine Ahnung, also es war toll und es war für mich eine ganz besondere Reportage, die schönste Reportage, die ich je gedreht habe. Also wenn ihr mal gucken wollt, ne, das ist, auf YouTube kann man das sehen und bestimmt auch noch in der Mediathek, da müsste ich nochmal gucken.
Ich glaube, ich habe es auf YouTube auch gesehen, ehrlicherweise, aber die ARD hat es selber hochgeladen,
genau,
glaube ich.
Und das heißt Abenteuerpferd, Westernreiten. Darunter findet man das. Das ist ein bisschen sperriger Name.
Nee, wie kommst du da drauf?
Aber eine sehr, sehr lustige Reportage, wo ich als letztlicher Englischreiterin, also ich reite ja Vielseitigkeit, Springen, Dressur, Gelände, vor allem
das
Gelände.
Das wusste ich damals nicht, Judith. Du warst für mich die seriöse Nachrichtensprecherin und ich dachte, du hast mit Pferden nichts am Hut, am Westernhut. Ja. Deswegen war das der Bruch für mich so krass, dass du plötzlich von deinen wunderschönen Zweiteilern, mit denen du da immer im Fernsehen zu sehen warst, die Nachrichten präsentiert hast, auf einmal auf einem Westernpferd sitzt. Das war für mich der krasseste Bruch.
Ja, ja, ich glaube, das war für viele irgendwie überraschend, obwohl ich das ja schon mache, seitdem ich 7 Jahre alt bin. Ne? Also reiten irgendwie als Ponymädchen. Ich habe meine ganze Kindheit an Stellen verbracht irgendwie. Oh je, du bist immer noch krank, das tut mir so leid.
Mein Körper wehrt sich schon immer noch gegen die Viren, weil jetzt hat mein Kind, Judith, wirklich, ich sag nur diesen Satz, mehr sage ich dazu nicht, weil ich möchte es nicht beschwören. Jetzt fängt mein Kind, ich habe es gerade geschafft, aus der Krankheitswelle rauszukommen, jetzt fängt mein Kind schon wieder an zu husten. Ich möchte nicht drüber reden, ich will es nämlich nicht beschreien.
Wir sprechen ja, aber du hast doch jetzt Antikörper, eigentlich müsstest du doch jetzt immun sein. Oder ist das dann so, dass man sich immer wieder gegenseitig anstecken kann
genau.
mit seinem Kind?
Genau, Ping-Pong-Effekt nennt sich das. Und die Kinderärztin hat mir auch erklärt, warum diese Viren aus der Kita so krass sind, weil die für Erwachsenes Immunsystem unbekannt sind. Das heißt, Kinder haben so 8 bis 12 Infekte im Jahr und können ständig sich und auch die Eltern wieder anstecken. Und vor allem haut es die Eltern meist mehr weg oder erwachsene Menschen als die Kinder selber, weil das Immunsystem von denen übt irgendwie noch ganz viel. Aber da ist eine solche Virenvielfalt, aber egal, wirklich, lass uns nicht drüber sprechen. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses Kranksein. Ich bin gefühlt seit einem halben Jahr
das
krank.
Das bringt mich zu einer Frage, weil
Oh Gott, was du hast denn?
Nee, pass auf. Wenn das Immunsystem von Eltern stärker herausgefordert, getriggert und damit aber auch trainiert wird, dann müsste ja, oder das wäre jetzt eine Frage mal wieder an unsere Besties, die sich da vielleicht auskennen, da sind ja vielleicht auch WissenschaftlerInnen drunter und unsere Besties, ich weiß nicht. Das würde mich wirklich interessieren, ob Statistiken gibt, dass Eltern länger leben, weil sie durch ihre Kinder ein trainierteres Immunsystem haben als Erwachsene.
Und jetzt kommt's. Da bin ich mir relativ sicher, dass ich dir die Antwort geben kann. Und zwar, ich glaube nicht, weil erstens, das, was diese Infekte, die da ständig eingeschleppt werden, das sind ja Erkältungsviren, Nasennebenhöhlen, Magen-Darm-Viren, sowas, weißt du? Das heißt, es sind ja jetzt nicht die lebensverkürzenden Krankheiten. Das ist das Erste. Und das Zweite, eigentlich könnte man dann auch sagen, nach einem Kita-Jahr hat man alles einmal durch, dann müsste man im nächsten Kita-Jahr ja so ein, wie nennt man das, so ein Superheld oder Superheldin sein, die mit so einem unsichtbaren Schild alles abwehren kann, ist es ja auch nicht, weil die mutieren ständig. Also manchmal ist es so, du steckst dich mit einem Erkältungsvirus an und 2 Wochen später ist das schon wieder verändert, sodass du dich schon wieder neu damit anstecken kannst. Deswegen, ich fürchte, diese Rechnung geht nicht auf, so schön sie auch wäre.
Okay, schade.
Ja, ist traurig, ne?
Ja, aber vielleicht gibt es ja tatsächlich irgendwelche Erhebungen zu diesem Thema. Und wenn es welche gibt, würde mich das interessieren. Also könnt ihr gerne uns mal schreiben, bei Spotify zum Beispiel in die Kommentare oder ihr schreibt uns eine E-Mail. Die Adresse findet ihr in den Shownotes. Dann können wir das nochmal weiter eruieren. Ich will da noch nicht so ganz loslassen, Ariana, merkst du?
Ja, ich merk's. Ich find's auch okay. Ich find's eine schöne These. Ich als Wissenschaftler, als Hobbywissenschaftlerin würde sagen, es geht nicht auf, aber wer weiß. Du, Judith, ich glaube, wir sollten diesen Podcast öfter mal Wünsche aussprechen, weil ich habe mich selber nicht mehr daran erinnert. Offensichtlich habe ich vor ein paar Folgen zu dir gesagt, also ich weiß, dass es ein Wunsch von mir ist, aber ich wusste nicht mehr, dass wir darüber gesprochen haben, dass ich mir mein Leben lang, sagen wir mein Dreiviertelleben lang schon wünsche, mal im Tatort mitzuspielen und zwar als Wasserleiche. Früher habe ich auch immer noch den Wunsch geäußert, dass ich gerne mal Nachrichtensprecherin im Tatort wäre. Einfach nur so ganz kurz, dass man im Hintergrund mal kurz sieht, wie ich die Nachrichten präsentiere. Das wünsche ich mir schon seit Ewigkeiten, habe das schon in 1000 Medien und Podcasts und Fernsehsendungen erzählt und offensichtlich haben wir neulich drüber geredet, woran ich mich nicht mehr erinnere, aber mir schrieb dann der Tatort, also der Tatort auf Instagram, Bewerbung eingegangen mit so einem Häkchen.
Das wäre ja...
Eine ganz süße Nachricht.
Das wäre ja irre, wenn dieser Podcast jetzt dazu führt, dass du eine Wasserleiche spielen darfst. Ich meine, was für eine Karriere, Ariana.
Und dann wurde mir aber auch gesagt, das habe ich auch tatsächlich mal gesehen, dass gespielte Wasserleichen müssen extrem die Luft anhalten, weil wenn die auf dem Bauch oder auf dem Rücken, ist eigentlich egal, aber wenn die ohne Luftzufuhr liegen, beziehungsweise selbst wenn du nicht im Wasser liegst, sondern du spielst einfach nur eine Leiche, musst du extrem gut deinen Atem kontrollieren können. Weil was geht nicht, wenn Jan-Josef Liefers da das Skalpell an der Brust ansetzt, dass der sich hebt und senkt. Wir sind doch hier nicht unter Anfängern. Da muss natürlich der komplette Stillstand erfolgen. Und dafür muss man, glaube ich, schon ziemlich hart trainieren. Ich habe mich sehr gefreut. Also die Tatort-Redaktion hört Barbori und Rakas und hat offiziell mir bestätigt, Bewerbung, haben sie natürlich nichts versprochen mit, haben sie gut gemacht. Das ist wie so ein Mann, wenn man den datet, der dann sagt, hey, vielleicht sieht man sich ja mal wieder, wo man denkt, sei doch mal ein bisschen verbindlicher, du Arschloch. So war es da ähnlich. Ohne das Arschloch natürlich. Die haben nur gesagt, Bewerbung eingegangen. Die haben nicht gesagt, oh, wir organisieren da mal was. Die haben erstmal, haben sie so, willst was gelten, mach dich selbst. Haben sie gesagt, Bewerbung eingegangen.
Ariana, ich würde das so feiern. Ich glaube, die Besties feiern mit uns. Wenn du im Tatort, also vielleicht kriegst du ja auch, also ich würde dir auch eine Sprechrolle wünschen, die ja jetzt bei Wasserleichen nicht so angesagt ist.
Oh, es gibt doch auch, davor habe ich mein Leben lang wiederum Angst, dass man eingeäschert wird oder eingeerdet, wie heißt das da, unter die Erde gebracht und eigentlich noch gar nicht verstorben ist. Es gibt ja so ein Phänomen, das passiert manchmal, wenn man dann da in so einer, wenn man krank ist und irgendwie in so eine Starre verfällt, dann graben die da einen schon ein, obwohl man eigentlich lebt und man nur kurz ein Nickerchen gehalten hat.
Also ich glaube, dass das heutzutage, um jetzt mal direkt die Panik zu vermeiden, ja, bei unseren Besties, ich glaube nicht, dass das heutzutage in industrialisierten Gesellschaften, in modernen Gesellschaften noch vorkommt. Früher, dieses Prinzip Scheintod und so, das ist natürlich früher, glaube ich, durchaus passiert. Mhm. Aber mittlerweile, wo du halt Hirntod und Herztod wirklich feststellen kannst, ich bin keine Ärztin und kein Arzt, auch da können wir wieder unsere Besties fragen, aber ich glaube, dass das Risiko, dass du lebendig begraben oder lebendig verbrannt wirst in Deutschland, jetzt 2026 sehr, sehr, sehr gering ist.
Ja, okay, ich habe es jetzt mal ganz kurz recherchiert und das heißt bei mir immer gegoogelt und es ist wohl praktisch ausgeschlossen.
Ja. Gut, dass wir das nochmal festhalten konnten.
Ja, okay.
Jetzt alle mit der nächsten Panikattacke zum Psychologen rennen.
Tatort ist ja am Ende auch nur Fiktion. Das heißt, ich kann ja auch eine Leiche spielen, die dann plötzlich so dann doch wieder, vielleicht hat sie sich nur am Toast verschluckt oder so ein Erkältungsvirus aus der Kita hat sie ein bisschen ausgenutzt.
Was auf jeden Fall ja gehen würde, wäre, wenn du an Land gezogen wirst als Wasserleiche von einem Zeugen oder einer Zeugin und er denkt dann, du bist tot und ruft dann Hilfe, dass du dann plötzlich so und dann kommt ganz viel Wasser aus dir raus und du lebst aber noch.
Super.
Und dann wird erst 2 Wochen später tatsächlich eine Leiche angespült und man merkt, okay, diese Fälle stehen in Zusammenhang und der erste Mordversuch hat nicht funktioniert, deswegen haben wir jetzt eine Zeugin, aber der zweite hat funktioniert. Also ich könnte mir vorstellen, darüber eine Geschichte zu schreiben.
Du weißt, dass du das in Rechnung stellen kannst, ne? Weil wenn die das jetzt benutzen, hast du ja die Drehbuchvorlage geliefert. Du bist jetzt ja quasi gerade Drehbuchautorin. Das ist ja nicht einfach, dass du das jetzt so mal vor dich hin fantasierst, sondern wenn die das nehmen, hast du einen erheblichen Beitrag zum Meisterwerk geleistet.
Ist das so? Also, wir hatten neulich mal einen Dreh, vor Jahren, da habe ich noch Inselreportagen gedreht für den NDR und da war ich auf Langeoog und da habe ich Klaus-Peter Wolf getroffen, den Autor der Ostfriesen-Krimis. Und der hat nämlich auf Langeoog, hat er schon Krimis spielen lassen und hat dort an den schönsten Plätzen Leichen verbuddelt, also in seinem Krimi. Und dann haben wir die Orte aufgesucht, haben ihn so ein bisschen vorgestellt und so, ne? Also als einen quasi prominenten Gast innerhalb der Reportage. Und als wir dann so beim Mittagessen saßen, habe ich irgendwie gesagt, Mensch, das wäre doch auch toll, wenn wir mal mitspielen könnten, weil er nimmt immer reale Personen aus seinem Umfeld und baut die ein in seine Krimis. Mm. Und dann war es tatsächlich so, wenn man so rumgesponnen und gesagt, ja, also wir könnten doch jetzt hier bei den Dreharbeiten irgendwas drehen und dann ist im Hintergrund, sieht man irgendwie etwas, was wichtig ist zur Lösung des Falles, weil wir zufällig den Täter aufgenommen haben bei unseren Reportagedreharbeiten. Also wir haben so rumgesponnen und tatsächlich ist es dann in einem seiner nächsten Krimis aufgetaucht. Die Dreharbeiten und wir wurden eingebaut in seinen Krimi und das fand ich natürlich großartig.
Ja, auch bist du namentlich in dem Krimi drin?
Ja, ich bin da namentlich drin, das ganze
toll,
Team.
Toll, Jude, das fand ich auch sowas ganz kannst toll. Du mich beeindrucken.
Ja, das finde ich ganz toll, aber ich könnte mir auch vorstellen, mal ein Tatort-Drehbuch zu schreiben, habe ich sogar schon mal drüber nachgedacht.
Siehste?
Aber ich bin jetzt, ich bin jetzt im Moment ja im Kinderbuchbereich sehr extrem tätig und ich habe diese Woche, das will ich dir unbedingt noch erzählen, weil wir ja auch immer so ein bisschen sagen, was war los gewesen und meine Community hat es natürlich mitbekommen. Diese Woche ist eine ganz besondere für mich, weil ich habe Release-Woche von meinem Kinderbuch, von meinem dritten. Und
ja,
da wird es auch ganz spannend. Da kommt niemand zu Tode, da gibt es auch keine Wasserleiche. aber es ist eine spannende Geschichte, wo ich auch wieder Natur- und Gartenwissen vermittle für die Kinder. Und ich freue mich schon, dass ich dann auch das dritte Buch deinem kleinen Kind, ich nenne ihn ja immer Charlie. Ja, das ist der Deckname quasi, deinem kleinen Charlie mitbringen kann.
Deine ersten beiden hat er ja schon, von daher freut er sich auch übers dritte bestimmt. Wie schön. Was war denn sonst noch so los gewesen bei dir, Judith, die Woche?
Ja, wir sind ja beide krank gewesen, darüber haben wir schon gesprochen. Ich glaube, viele sind im Moment schniefig und haben irgendwie Nasennebenhöhle und irgendwie Husten und so. Dann bei mir eben, wie gesagt, Kinderbuch, Riesenthema diese Woche. Und ganz ehrlich, ich glaube, ein Thema für viele ist auch dieser nicht enden wollende Winter.
Oh Gott, ja.
Oder wie sieht's aus in Berlin gerade?
Ich hasse es. Also es wechselt auch von Tag zu Tag. Jetzt gerade, wo wir aufnehmen, liegt draußen. Ich kann es nicht glauben. Schon wieder eine Schneedecke. Die Leute rutschen wieder zur Arbeit. Ich habe heute Morgen mein Kind in die Kita gebracht und habe mich geärgert, dass ich meine Spikes nicht angezogen habe, weil die alle schon wieder mit so Mäuseschrittchen nur vorangegangen sind. Ich habe das Gefühl, dass ich in diesem täglich grüßt das Murmeltier-Film gefangen bin. Es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Irgendwann werde ich so wahnsinnig, dass ich in den Straßen anfange, Frozen zu singen. Weil irgendwie muss man mit dem Stress umgehen.
Let it go. Madonna war das, oder?
Let it go. Nein, Disney.
Nein. Wer?
Disney.
Gibt's nicht auch einen Song von Madonna, Frozen?
Ja, Frozen, das stimmt. Das wäre die stilvolle Variante. Nee, ich würde das Disney mit Glitzer sprühen und so einen Baum so verzaubern, dass der sich plötzlich bewegen kann, in meiner Vorstellung zumindest. Und ich sag mal, wenn man durch Berlins Straßen läuft und man sieht auf einmal, dass ein Baum sich bewegen kann und Arme bekommt, ist nicht so ungewöhnlich hier.
Stimmt. Ich erinnere nur daran, wie wir abends mit unseren Pferdemasken in einem Restaurant saßen, beide, und keiner hat geguckt.
Keiner.
Weil es völlig normal ist in Berlin, dass da Menschen im Restaurant mit riesigen Pferdemützen bzw. Masken vorm Gesicht sitzen. Also das ist echt Berlin.
Ja.
Aber ich darf dir sagen, Ariana, wir haben ja schon in diesem Podcast darüber gesprochen, über deine Spikes und über deine Angst auszurutschen.
Mhm.
Ja, und über das Phänomen, dass in Berlin die Straßen am Bürgersteige nicht gestreut werden.
Mhm.
Ich wohne ja hier jetzt auf der Insel Rügen, relativ abseits vom Schuss, also quasi im Außenbereich. Und die Straße, an der mein Haus liegt, da gibt es keinen Winterdienst.
Mhm.
Und deswegen wird da auch nicht gestreut. Und es ist im Moment eine, ich glaube, so 3 Zentimeter, vielleicht sogar 4 Zentimeter geschlossene Eisdecke auf dieser Straße, die auch nur, also die ist nicht asphaltiert, die hat so ein bisschen so einfach so Steine und Erde, ne, mit bisschen so ein paar Schlaglöchern. Und da ist jetzt eine Eisschicht drauf. Und ich habe dann gestern die Mülleimer zur Straße gebracht. Das ist ein relativ langer Weg, weil die Autos fahren hier nicht rein, die Müllautos. Man muss den Mülleimer zur nächsten größeren Straße bringen. Und dabei musste ich so an dich denken, weil ich konnte wirklich, also ich habe ja diese schwere Mülltonne hinter mir hergezogen. Ich musste 2 zurückbringen und eine große Papiertonne hinbringen. Und ich bin so geschlittert. Ich habe Schuhe, ich habe ja keine Spikes, ne? Wie du weißt, ich habe mich ja sogar ein bisschen lustig gemacht über dich. Ich habe mir so gewünscht, dass ich sie hätte.
Ja, Judith.
Ich hab die Schuhe mit dem besten Profil angezogen und bin so geschlittert. Und das Problem war ja, dass ich den Tipp nicht einsetzen konnte, den ich dir gegeben habe, nämlich Hände aus den Taschen, leicht in vordergebückte Haltung gehen und irgendwie bereit, sich mit den Händen abzufangen, weil meine beiden Hände ja hinten waren, um die beiden Mülltonnen zu ziehen. Die Biotonne und die Restmülltonne nämlich. So, und während das dann passierte und ich immer schon so geschlittert bin und an unseren Podcast gedacht habe, an unser Gespräch über dieses Phänomen, bin ich dann hingefallen.
Konnte mich wirklich
nicht abstützen.
Ja. Nein, und ist dann der Biomüll über dich verkippt?
Nee, das war ja Gott sei Dank die leere Tonne, sonst wäre das passiert. Genau, genau das wäre passiert. Und ich bin dann hingefallen und habe mir dann so das rechte Knie aufgeschlagen.
Oh nee.
Und zwar, weißt du, wie bei so einem Kind. Also ich habe da jetzt so alles so rot und abgeschürft und weil da so kleine Steinchen auch im Eis waren.
Oh nee.
Es ist so richtig, wie das früher aussah, als ich, weiß ich nicht, 5, 6 bin. Und
ist deine Hose offen gewesen, richtig?
Nee, es ist durch. Also ich hatte so eine Thermo-Leggings an und interessanterweise ist die nicht kaputt gewesen, aber die Haut darunter ist kaputt gewesen.
Mhm.
Ja, und
ja, Judith, welcome to my life.
Ja, ich habe wirklich extrem an dich denken müssen bei dieser Situation.
Das finde ich schön, dass wenn du mit Müll auf die Straße fällst und Steine im Knie hast, dass du dann an mich denkst. Also,
die leere Mülltonne ist auch dann so hinten auf mich draufgefallen, weil ich bin ja nach vorne und dann ist die leere Mülltonne, die hing dann so auf mir drauf. Und ich habe gedacht, wenn das jetzt jemand sieht, also
Judith,
ich...
Stell dir mal bitte,
so demütigend, dieses Bild, wie ich da gelegen habe mit dieser Mülltonne auf mir drauf.
Ich muss mir irgendwie gerade vorstellen, dass durch so einen ganz blöden Zufall rutschst du dann da noch so langsam rein und dann klappt die so nach oben und dann steht die wieder aufrecht, aber du bist drin und kommst aber nicht raus, weil du so gefaltet bist in der Mitte einmal. Und dann bist du da so gefaltet in der Mülltonne und schreist, rufst um Hilfe.
Nee, weil ich ja auch so ungelenkig bin und deswegen nicht mehr rauskomme, weil ich gefaltet wurde.
Das wäre jetzt auch wieder eine Inspiration für den Tatort. Auch diese Rolle würde ich spielen, wenn ihr das von mir möchtet.
Ich habe übrigens, ich bin ja sehr ungelenkig, wie ich schon oft dir erzählt habe, und ich habe ja dieses neue Ritual, dass ich morgens immer so ganz bisschen Yoga mache. Und davon hatte ich auf Instagram auch mal was gezeigt. Und dann kam sofort, also einfach nur so 10 Sekunden, wie ich halt versuche, das zu machen. In der Caption stand auch, Leute, ne, ich versuche es jetzt in ganz kleinen Schritten, nur 5 Minuten morgens und so. Und dann kamen echt so ein paar Kommentare, guck mal, wie verkürzt sie ist. Weißt du, so verkürzte Bänder, sie kommt ja gar nicht mit den Füßen auf dem Boden.
Wie verkürzt
sie und ich so, ja, ich weiß, da gehe ich ja auch offen mit um. Ich habe dir das schon so oft erzählt, dass ich einmal Yoga gemacht habe. Man sollte sich auf den Boden setzen, die Füße so ausgestreckt nach vorne und dann sollte man sich mit dem Oberkörper da drauflegen, auf seine ausgestreckten Beine. Und ich war noch nicht mal im rechten Winkel, weil ich das schon nicht hinkriege. Und dann kam die Yogalehrerin und sagte, und jetzt nach vorne lehnen. Und ich sagte, ich bin nach vorne gelehnt. Ja, weil ich so ungelenk bin und das auch nicht besser wird. So, jetzt habe ich ja seit Januar, mache ich ja diese 5 Minuten morgens. Und dann habe ich gestern, wollte ich meine erste offizielle Yogastunde nehmen. Und zwar hier auf Rügen, wird in so einem Hotel angeboten, hatte ich mich angemeldet. 1 Stunde Yoga mit, ich glaube, Caro heißt sie, ich kenne sie ja noch nicht. Und ich habe mich so gefreut und dachte, ich traue mich da jetzt mal hin, auch wenn ich so verkürzt bin und dann alle lästern, ne, ach, guck mal, wie ungelenk die ist, die kommt nicht aus einer Mülltonne raus, wenn sie zusammengefaltet ist und die kann sie nicht auf ihre Beine legen. Und dann, aufgrund der Witterungsverhältnisse, und hier schließt sich der Kreis, ich bin nämlich gestern nicht nur ausgerutscht, ich habe auch den ersten Stau erlebt hier in diesem sehr kleinen Ort auf Rügen, in dem ich lebe, weil das Müllauto, es stand auf der Straße, gegenüber war ein LKW, der an einer Baustelle Sachen entladen hat, und weil rechts und links solche riesen Schneeberge waren, konnte keiner ausweichen und die ganze Straße war verstopft. Ich konnte nicht teilnehmen an der Yogastunde. Der Anruf im Hotel, ja, ich weiß, ich habe mich angemeldet, aber ich stehe hier im Stau, wurde natürlich auch nicht geglaubt, weil hier gibt's keinen Stau.
Nein.
Ich habe dann versucht, das zu erklären. Hier sind so Schneeberge und ich komme hier nicht am Müllauto.
Wie hast du gemerkt, dass die dir nicht glauben?
Ja, das merkst du doch so am Telefon, wenn es so,
Oh nein.
Weißt du, so, es war mir so unangenehm und ich hätte am liebsten so Beweisvideos gemacht. Aber das alles an einem Tag aufgrund der Witterungsverhältnisse. Ich hätte also wirklich allen Grund zu sagen, mir reicht's jetzt mit dem Winter. Aber ich bleibe positiv, weil der Winter für die Natur sehr positive Effekte hat.
Ist es so?
Ja.
Möchtest du
hören?
Ja, das dass ist mehr das Instagram-Stories darüber gemacht werden oder was ist der Punkt?
Nee. Nein, also ich versuche ja, du kennst mich ja auch mittlerweile ein bisschen, versuche ja auch Dinge, die ich nicht verändern kann, immer irgendwie positiv zu sehen oder einen positiven Umgang damit zu finden. Und das fällt mir in diesem Fall besonders leicht. Natürlich nervt mich das auch, ne? Es ist super früh dunkel, es ist super kalt. Wenn ich am Stall bin bei den Pferden, ich meine, 3 Stunden stehst du da in der Kälte rum. Ich bin durchgefroren, wenn ich nach Hause komme. Im Garten kann man nichts machen. Es ist alles so eisig, dass du auch keine vorbereitenden Arbeiten machen kannst. Also viele, 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 viele Nachteile. Aber, und das tröstet vielleicht auch unsere Besties, für die Natur ist dieser Winter, würde ich jetzt mal behaupten, das Beste, was der Natur passieren kann. Weil wir hatten sehr heiße Sommer mit viel Trockenheit in den letzten Jahren. Jeder wird sich erinnern an diese tollen, langen, sehr
also
sonnigen
den letzten Sommer hat es nur geregnet in Berlin.
Nee, es war, davor die beiden Jahre war es ja sehr, sehr heiß. Und wir haben ja auch immer wieder gelesen, dass das Grundwasser zum Beispiel, ne, irgendwie der Grundwasserspiegel unbedingt, dass es mehr regnen muss, wieder auch mal 1-2 Jahre lang, damit das alles wieder ansteigt. Also die Natur hat sehr unter Trockenheit gelitten, auch in der Landwirtschaft. Vor allem jetzt letztes Jahr ging es so, aber es war dann nasser, aber es war noch nicht nass genug, um alles wieder aufzufüllen, was in den vorherigen Jahren durch diese extreme Hitze eben verloren gegangen ist. Und dieser starke Winter, den wir jetzt haben, der ist besonders deshalb sehr gut, weil wir davor so eine extreme Hitzeperiode hatten über mehrere Sommer, weil zum Beispiel die Schädlinge diesen Winter, so einen harten Winter nicht überleben. Also zum Beispiel werden wir weniger Zecken haben im Sommer. Wir werden weniger Borkenkäfer haben, was den Bäumen dann gut tut. Blattläuse und so, die überleben diese Minusgrade in der Form wirklich nur schlecht. Und Pilzkrankheiten werden reduziert. An Gemüsepflanzen, an Obstbäumen, an allen Pflanzen. Das heißt, wir haben viel, viel weniger Schädlingsdruck jetzt im Frühling. Das werden wir auch an der Ernte merken. Das wird auch jeder, der einen Garten hat, bei seinen Obstbäumen dann merken, dass das besser funktioniert. Und dann ist es auch noch so, dass dieser Schnee, der jetzt liegt, so eine isolierende Schicht bildet. für die Wurzeln von Bäumen. Das heißt, es ist sogar sehr gut, dass jetzt Schnee liegt bei diesen sehr kalten Temperaturen. Wir haben es ja gerade so minus 10 Grad hier auf Rügen, weil der Schnee so ein bisschen isoliert. Und damit tröste ich mich so ein bisschen. Weißt du, auch wenn es mich nervt, der Schnee und der lange Winter, sage ich mir, alles klar. Für die Natur ist es super wichtig, für das Überleben der Pflanzen ist es super wichtig und deswegen kann ich damit besser umgehen.
Also für dich verstehe ich das total. Ich muss zugeben, wenn ich hier so durch Berlin Straßen laufe, Beton, Asphalt, Straßen, Bürgersteige, gucke ich mir das so an und denke so, niemand hat hier was davon. Hier sitzt keine einzige Zecke, die jetzt gerade von dem Schnee begraben wird. Also für die Landschaft und die Natur verstehe ich es. In der Stadt denke ich mir, können wir da nicht eine Ausnahme haben? Können wir da nicht sowas wie eine Krankschreibung oder so einen Freifahrtschein so? In den Städten brauchen wir das mit dem Schnee nicht. Auf dem Land machen wir das gerne oder so in den Wäldern hier in der Stadt meinetwegen auch. Aber so da, wo nur Beton ist, so, da brauchen wir den Schnee nicht. Da kann der einfach draußen bleiben.
Aber es ist ja so, dass sowieso eigentlich in Großstädten es ein bisschen wärmer ist durch die ganzen schlecht isolierten Häuser, ne, die es dann so ein bisschen wärmer machen. Also wenn du rausgehst aufs Land, ist es ja sowieso viel kälter. Und natürlich profitierst du, ich will das nicht zu pädagogisch werden, aber auch du in der Stadt profitierst natürlich, weil zum Beispiel Moore und Feuchtgebiete sich auch viel besser regenerieren können, wenn es mal so einen richtig knackigen, kalten Winter gab. Und das hat was mit einfach mit unserem Klima zu tun und mit CO2. Also Moore binden ja CO2 ganz besonders gut. Und wenn
aber
die
wo
gut
haben
regeneriert
wir denn in Berlin
sind.
Moore und wo wir Feuchtgebiete in Berlin haben, weiß ich, aber das hat nichts mit Natur zu tun.
Ja,
aber wo haben wir Moore?
Du profitierst, also ich will das nicht, wer weiß, wie weit zurückgehen müssen, aber du profitierst in Berlin grundsätzlich schon vom Klima.
Ja.
Also
ach so.
Das Klima, was auf dem Land, also die Klimamaßnahmen, die Wälder, die es auf dem Land gibt und die Moore. Die tun auch was
für mich
die Luftqualität und die Klimaqualität in Berlin.
So, na
und insofern
gut.
Kannst du es auch positiv sehen.
Willst du etwa sagen, alles hängt miteinander zusammen?
Das möchte ich behaupten.
Na gut, dann lasse ich mich davon überzeugen. Ja, okay, dann versuche ich drüber hinwegzusehen. Ich muss sagen, es gab so ein paar kleine Sonnenstrahlen, da hatte ich mich schon so gefreut, weil in meinem Kopf, ich rechne immer so durch und ich finde September, da bis dahin ist meist noch warm. So Oktober ist dann, wenn er ein schöner goldener Herbst ist, ein schöner Abschluss. Dann November wird es langsam ungemütlich, aber auch nicht so schlimm, weil wir gehen auf die Weihnachtszeit zu, die Vorweihnachtszeit. Dann haben wir die Vorweihnachtszeit und die Weihnachtszeit. Im Januar habe ich dann noch Geburtstag und dann wird es eng. So Mitte Januar, Ende Januar, dann beginnt die wirklich harte Zeit, finde ich. Dann geht in Berlin auch diese graue Decke da am Himmel nicht weg. Und der Rest vom Januar und der Februar, die sind wirklich hart. Und das noch durchzuhalten nach diesen vielen Monaten des Darbens, finde ich wirklich schwer. Und dann so im März kann man dann langsam wieder Lebensmut schöpfen. Aber dass jetzt nochmal Mitte, Ende Februar alles wieder zuschneit und gefühlt die ganze Suppe wieder von vorne losgeht, da bin ich wirklich so, da sage ich, nee. Da würde ich am liebsten sagen, Leute, ich bin krank, ich kann nicht. Ich bin krankgeschrieben. Ich kann hier nicht daran teilnehmen. Ich bleibe jetzt bis März zu Hause.
Ich kann das total verstehen und ich glaube, so geht es auch vielen. Ich habe ja auch wirklich nur versucht, dir so ein bisschen positive Argumente an die Hand zu geben, dass man in jedem, was einem nervt, kann man eben auch, wenn man möchte, was Positives sehen.
Ich kann ein bisschen was Positives sehen, wobei ich sagen muss, es geht auch wieder mit was Negativem einher, aber es ist auch ein bisschen positiv. Und zwar, manchmal vergisst man ja so Sachen, die im Jahr passieren, wenn man keine Erinnerung bekommt. Diese Woche habe ich eine Erinnerung bekommen, weil es hieß, in der Kita feiern die Kinder Fasching. Und da fiel mir ein, stimmt, das ist was, wo ich komplett raus bin, weil ich war früher, ich habe ja ein paar Jahre in Köln gelebt, war dann auch immer beim Karneval, ne, wir sind durch die Straßen gelaufen, haben die Kamelle gefangen, gefeiert mit den Kostümen, das war eine Gaudi. So, und jetzt bin ich in Berlin und da interessiert sich irgendwie kein Schwein dafür, da bin ich ganz traurig drüber, aber dadurch, dass die in der Kita die Kinder feiern, ich musste ein Kostüm besorgen, ich habe mich wahnsinnig gefreut, ich habe was zu essen für die Kita gemacht und dadurch kam ich so ein bisschen an diese Erinnerung, dass jetzt so diese Karnevals- und Faschingszeit und wie es nicht überall heißt, beginnt. Diese Woche war zum Beispiel schon mal Aschermittwoch, ne? Jetzt kommen nämlich so die großen Meilensteine. Ich überlege gerade, ich glaube, die Session, das ist ja die fünfte Jahreszeit, die beginnt ja, glaube ich, am 11.11., ne? Also am 11. November hat sie angefangen.
Ja, aber es ist doch jetzt schon alles vorbei, oder nicht? Also ich meine, ich wohne auch in Norddeutschland und hier gibt es keinen Karneval. Also hier auf Rügen habe ich zum Beispiel gar nichts mitgekriegt. Ja, aber es war doch jetzt, Weiberfastnacht ist doch schon gewesen. Rosenmontag war doch auch schon, oder nicht?
Warte mal, Judith.
Jetzt am Montag war Rosenmontag, natürlich. Man kriegt ja nichts mit im Norden, aber,
nee,
letzte Woche Donnerstag war Weiberfastnacht. Das habe ich damals, als ich in Münster studierte, extrem mitgefeiert. Da war man eigentlich ab 11 Uhr schon vormittags im Delirium. Dann hatten wir das ganze Wochenende irgendwie ja schon Karneval. Montag war Rosenmontag in Köln. Dann hatten wir Faschingsdienstag. Dann hatten wir Aschermittwoch. Ich möchte dich jetzt nicht desillusionieren, aber das ist ja schon vorbei, liebe Ariana.
Ist es also, diese Woche vorbeigegangen? Ich dachte, dass wir diese Woche noch so mittendrin wären.
Das ist so lustig, weil es ist ja wirklich so, Deutschland ist da in zwei Hälften aufgeteilt. Ja? Also ich glaube, wenn du in Köln lebst, dann kommst du nicht dran vorbei,
das
wahrzunehmen,
stimmt,
dass Rosenmontag ist oder Weiberfastnacht. Und für uns, also hier auf Rügen, ich habe nichts mitgekriegt. Ich wusste auch nicht, ob hier, meinst du ja mein
Eben,
erstes Karnevals,
ist doch traurig.
Meine erste Karnevalswoche hier auf Rügen.
Ja.
Ich habe hier nichts gesehen. Mhm. In Hamburg war auch immer nichts. Aber damals, als ich in Münster studierte, war die Stadt im Ausnahmezustand. Als du in Köln gelebt hast, war die Stadt im Ausnahmezustand.
Ich war eine Pilotin.
Es gibt Bereiche, in denen das beherrschende Thema des ganzen Jahres ist.
Mhm.
Und wir haben sogar Schwierigkeiten,
krass,
die Woche korrekt einzuordnen.
Naja, es ist schon diese Woche gewesen, weil diese Woche haben die Kinder das ja auch in der Kita gefeiert. Aber ich dachte, das geht jetzt noch eine Weile. Ich wusste nicht, dass das jetzt vorbei ist.
Sagt er immer, am Aschermittwoch ist alles vorbei. Und der ist doch jetzt
das
schon hinter uns.
Das sagt man nicht.
Doch so, oder nicht?
Ja, aber man sagt ja zum Beispiel auch sowas wie nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Das machen wir jetzt auch nicht jede Woche.
Als was hast du dich denn verkleidet?
In Köln?
Nee, jetzt hier.
Ach so.
In der Kita.
Nee, die Kinder feiern das alleine. Man gibt die einfach verkleidet ab und holt die dann nachmittags wieder ab.
Als was war denn der kleine Charlie verkleidet?
Als Dino.
Oh, Menno.
Und dann schick dir gleich ein Foto, Judith. Ich habe Fotos von ihm gemacht und das Witzige war, der mag immer nicht so mit neuen Sachen. Ist der so ein bisschen, der braucht immer ein bisschen, um sich an Sachen zu gewöhnen. Und dann, als ich ihm dieses Kostüm angezogen habe, oben mit so auf dem Kopf mit dann so, oder ist es ein Krokodil? Weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall so Stacheln und hinten so ein langer, stacheliger Schwanz. Das war ihm alles nichts, in diesen grünen Anzug reinzugehen. Und auf diesen Bildern weint er, auf allen Fotos.
Och nein,
wirklich? Aber es sieht leider so süß und witzig aus. Ich würde es ja niemals veröffentlichen, aber dir schicke ich das, weil es sind einfach, in dem Moment, wo ich es gemacht habe, musste ich mir das Lachen schon verkneifen, weil ich nehme natürlich die Trauer meines Kindes wahr in dem Moment, wenn er das nicht möchte, aber ich kann das ein bisschen differenzieren und denke mir so, ich mache die Kapuze gleich wieder runter, dann ist wieder gut. Ich weiß aber, dass wir in 15 Jahren uns die Bilder angucken und sagen werden, guck mal, wie witzig, deine erste Faschingsparty und du hast im Krokodil geheult. Ist das nicht lustig? Und dann werden wir uns auf die Schenkel klopfen und lachen. Und ich weiß, dass das eine witzige Erinnerung sein wird. Deswegen freue ich mich, dir gleich die Bilder zu schicken.
Ich freue mich auch, sie gleich zu sehen. Das finde ich super. Du sag mal, weil Aschermittwoch, ne, ist ja auch der Beginn der Fastenzeit. Letzte Frage. Also läuft der jetzt eigentlich schon seit Mittwoch? Jetzt ist ja Freitag. Machst du mit?
Nee, ich muss sagen, da bin ich nicht so im Thema. Also bei der Fastenzeit geht es ja schon lange nicht mehr nur darum, viele machen ja dieses klassische irgendwie so Süßigkeitenfasten oder halt auch wirklich natürlich komplett Nahrungsmittel. Aber das hat sich ja dann so eingebürgert, dass man auch sagt, man sucht sich eine Sache aus, auf die man verzichten will. Nur Zucker oder Alkohol oder auch Digital Detox machen ja auch viele, dass sie sagen, die wollen in dieser Zeit so ganz bewusst ein bisschen mal darauf verzichten, so oft aufs Handy zu gucken. Für alle anderen finde ich das super. Ich für mich persönlich kann sagen, ich mag das immer nicht. Das hatten wir, glaube ich, letztes Jahr schon. Immer so für einen abgeschlossenen Bereich zu sagen, jetzt mache ich das mal. Weil ich mir, genau wie bei den, obwohl die Jahresvorsätze, da gehe ich dann eher mit. Aber bei so einem abgeschlossenen, abgesteckten Zeitraum denke ich mir, ja gut, wieso mache ich das jetzt nur für diese Zeit? Genau wie dieser Veganuary finde ich super, um das mal so für sich zu testen und da reinzukommen. Ist auch eine super gute Sache. Aber wenn ich persönlich weiß, das hat schon ein Enddatum, verstehe ich den Sinn nicht so richtig dahinter. Dann denke ich mir, zum Beispiel Alkohol. Wenn ich jetzt sage, ich verzichte in der Fastenzeit auf Alkohol, würde ich mich fragen, ja und danach saufe ich mich wieder zu oder was? Dann würde es doch viel mehr bringen zu sagen, ich mache das nicht mit einem klaren Enddatum, sondern ab jetzt für immer und reduziere das einfach ein bisschen. Oder ich höre für immer auf. Aber dieses nur für die Fastenzeit, also ja, aber Ru, Menschen sind ja vielfältig, jeder hat eine andere Meinung, das ist meine.
Ja, ich bin da ehrlich gesagt total bei dir, ich mache da auch nicht mit. Also Fastenzeit ist ja immer 46 Tage vor Ostern und dann fastet man halt irgendwie, wenn man da mitmacht, die ganze Zeit. Erstens halte ich das nicht durch, 46 Tage, wenn man jetzt
so
sagen würde,
schon mal
komm,
los.
Fastenzeit in ganz Deutschland, heute. da würde ich vielleicht mitmachen.
Gesetzlich anbeordnet.
Am besten ist immer, wenn es heißt morgen, wenn ich immer auf morgen verschieben kann, dann bin ich total dabei. Also wenn etwas morgen stattfindet, mache ich super gerne mit, weil ich es dann immer verschieben kann. Aber wenn es nur ein Tag wäre, wäre ich dabei. Ich finde 46 Tage, ehrlich gesagt, krass. Und möchte das auch nicht, weil ich finde, also ich möchte auch genießen können, wenn ich genießen möchte. Und wenn ich das Gefühl habe, ich muss jetzt mal irgendwie auf die Bremse drücken, weil ich so viel genossen habe, dann mache ich das halt in dem Moment, wo es ansteht und nicht, weil irgendwelche Fastenzeittage anstehen oder man das so macht. Ich brauche das nicht. Aber ich glaube, es gibt da unterschiedliche Gruppen von Menschen, weil es gibt ja auch Gruppen von Menschen, die zum Beispiel unfassbar motiviert sind, wenn ein Marathon stattfindet. Und dann ist es das Ziel, diesen Marathon zu laufen. Und dann bereiten sie sich in den Wochen davor sehr konkret auf dieses Ereignis vor. Da könntest du ja auch sagen, du kannst doch immer laufen im Jahr. Und du könntest doch auch dir selber überlegen, dass ich diese Distanz, keine Ahnung, ganz alleine für mich im Wald in 8 Wochen laufen möchte. Und es hilft aber, weil es ist ein Gemeinschaftserlebnis und du bereitest dich auf was vor.
Das
ist klar eingegrenzt.
Das
und letztlich, finde ich, ist es mit der Fastenzeit genauso. Es ist ja auch vielleicht ein Gemeinschaftserlebnis dann. Ne, du hast einen klaren Anfangspunkt, einen klaren Endpunkt. Du weißt, hier muss ich jetzt durchhalten. Und ich glaube, manchen Menschen fällt es leichter zu sagen, ich reiße mich jetzt mal nur diese 46 Tage zusammen, als ich reiße mich 365 Tage zusammen.
Ja.
Also könnte ich mir vorstellen, psychologisch. Ich bin aber selber genauso wie du. Ich mache bei sowas nicht mit. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss mal auf die Bremse drücken, dann mache ich es. Meistens mache ich es leider nicht, aber verschiebe es auf morgen. Aber ich würde es dann lieber so machen, als teilzunehmen an so einer Fastenperiode, die irgendwie allgemein aufgerufen wird.
Ja, und das, wofür ich ja, oder wo ich bei mir selber merke, das würde mir mehr helfen, dass ich das dann dauerhaft mache, das könnte ja sein, dass das für Kinder unter 14 bald stattfindet, ne? Weil da diskutiert die Politik ja oder PolitikerInnen diskutieren gerade für ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 14, wo ich sage, das finde ich super, das ist dann nämlich nicht nur 46 Tage, sondern dauerhaft, das finde ich gut. Nee, aber ich finde es tatsächlich ganz gut. Ich glaube, in Neuseeland gibt es schon. Witzigerweise ist mein Freund da total im Thema, der informiert sich da ganz viel drüber und gibt mir dann immer Updates. So, dann sitzen wir auf dem Sofa abends und irgendwie, was weiß ich, ich lese und er isst was und auf einmal sagt er, in Neuseeland haben sie es jetzt gestartet, da geht's jetzt los. Finde ich immer ganz lustig. Ja, ist ihm irgendwie ein Anliegen, kann ich aber auch verstehen, weil es gibt so viele Dinge, wo wir auf der Welt sagen, die dürfen Menschen erst ab einem bestimmten Alter. Alkohol trinken, rauchen, Autofahren, Sex haben, lauter Sachen, wo man sagt, die sind nicht ganz ohne Konsequenzen und da wäre es gut zu sagen, wir markieren hier mal so einen bestimmten Punkt und ab dann ist das erlaubt. Und dann gibt es Dinge, die entwickeln sich so schnell, dass da manchmal so die Gesetzgebung nicht mit hinterherkommt und ich finde, Social Media ist eins davon. Wir wissen mittlerweile alle, dass es mehr ist, als sich einfach lustige Bilder von Küken und Sauerteigboten anzugucken und dann zu sagen, dass das für junge Menschen in so einer wichtigen Phase für vielleicht auch gefährlich sein könnte und man die da nicht einfach drauf loslassen kann, ungeschützt und unkuratiert, finde ich auf jeden Fall eine gute Sache. Ich glaube, der Teufel steckt wie so oft im Detail, dass man genau gucken muss, wie sieht so ein Verbot aus, kann man das auch wirklich kontrollieren, wenn die danach dann, wenn es wirklich für Kinder unter 14 ist und die dürfen ab dann Social Media Accounts haben, wie begleitet man die dann weiter? Gibt es vielleicht mal sowas wie einen Social Media Führerschein oder einen Internetführerschein oder sowas? Mhm. Meistens haben ja die Kinder und Jugendlichen mehr planen vom Internet als ihre Eltern, das ist dann natürlich schwierig, weil wie will man denen dann was beibringen, wenn die eigentlich schon viel mehr wissen? Aber das finde ich eine gute Sache. Das passt auch so ein bisschen hier zu unserem Fastenzeit und Digital Detox.
Ich finde 14, ich finde 14 ganz schön spät.
Dass sie dann erst Social Media haben dürfen?
Ja, ich denke gerade drüber nach. Ich habe ja keine Kinder, deswegen kann ich das nicht so beurteilen, wie die so entwickelt sind in dem Alter. Aber ich hätte jetzt gedacht, dass so eine Grenze vielleicht wie 12 irgendwie sinnvoller ist. Weil ich glaube 14, ey, ich meine, wenn ich mir überlege, wie ich so war, als ich 14 war, ich war relativ weit schon so mit allem. Ich hatte da auch schon ein Verantwortungsgefühl entwickelt und ich meine, viele ziehen ja mit 15 irgendwie schon aus, weil sie eine Lehre machen und sind dann fertig mit der Schule. Also da so ein Jahr vorher, ich weiß nicht, ob das das nicht ein bisschen spät ist, weil ja Social Media auch letztlich digitale Kompetenz bedeutet. Und die Kinder darauf vorzubereiten, finde ich total wichtig. Ich glaube, das muss auch in Schulen gelehrt werden, dass Kinder Medienkompetenz auch in diesem Bereich lernen und Eltern das ganz anders noch begleiten und so. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ein richtiges Verbot und du darfst dann erst mit 14 in diese Welt eintauchen und machst dann mit 15, 16 schon eine Lehre und vielleicht eine Lehre in irgendeinem digitalen Bereich. Also gut, ich denke jetzt wirklich gerade zum ersten Mal über diese Altersgrenze nach, wo du es gesagt hast, da muss ich mir nochmal irgendwie so ein bisschen Gedanken machen, wie ich das finde. Aber meine spontane Reaktion ist, wow, das ist aber spät jetzt. Also wenn wir von einem wirklichen Verbot sprechen.
Ja.
Ich seh die Risiken. Ich weiß, was du genau meinst. Diese Welt, diese künstliche, in die man da eintaucht, falsche Vorbilder, ne? Und natürlich auch Zugang zu Gewaltvideos, zu pornografischen Geschichten und so. Also ich sehe die Gefahren, aber ich wäre da eher für so Filterfunktionen, die man mittlerweile mit Sicherheit einbauen kann durch KI oder durch eben Trainings, Medienkompetenz als für so ein Verbot. Und macht ein Verbot es nicht dann auch noch interessanter?
Judith, also schalte dich doch mal mit ein in die. Ich würde mich da freuen. Du hast doch bestimmt die Nummer von Friedrich, vom Fritze. Nee. Hast bestimmt auf dem Handy.
Genau.
Du hast super Kontakte. Nee, aber es ist wirklich eine super spannende Diskussion, die eben auch, das meinte ich, nicht so einfach abgehandelt ist, ne, mit das ist gefährlich für die. Die müssen 14 sein. Da machen wir jetzt mal einen Haken drunter und dann dürfen die das nicht mehr haben. Da muss man wirklich die verschiedenen Facetten und Vor- und Nachteile und genau wie du sagst, man könnte auch sagen, ab 18 dürfen die das erst haben. Da muss man aber auch wieder gucken, was sind da die Konsequenzen und die Schattenseiten von. Ist eine spannende Diskussion, aber ich muss sagen, ich bin froh, dass offenbar überhaupt jetzt mal was passiert in diese Richtung, weil die Geschichten, die man da halt mitbekommt und was sich auf Social Media alles tummelt, auch wie Mobbing sich dadurch verstärkt und was weiß ich nicht, irgendwelche gefährlichen Trends mit Luft anhalten und so weiter, dass da jetzt überhaupt mal von Seiten der Politik so ein bisschen reglementiert wird, finde ich, ehrlich gesagt, sage ich, Daumen nach oben von meiner Seite.
Ja, das finde ich auch. Das finde ich auch. Deswegen sage ich ja, Filterfunktion und so finde ich total, ne? Und Kompetenz da stärken ist auch von mir absolut Daumen nach oben. Ich habe mich jetzt gerade nur an der Altersgrenze irgendwie gestoßen. Aber das sollen die Expertinnen und Experten entscheiden.
Das sollen die
entscheiden.
Besprechen. Judith, genau. Du hättest keine schönere Überleitung machen können, weil du gerade sagst, eine Filterfunktion. Wir haben natürlich noch wie immer einen Podcast-Tipp für euch und ihr werdet es nicht glauben, als hätte Judith es geahnt, ist es heute der Podcast Eltern ohne Filter. Jetzt weiß ich nicht, ob das politisch und inhaltlich mit KI und so dann so gut ist, weil die haben offensichtlich gar keinen Filter. Eltern ohne Filter ist ein Podcast, den wir euch ans Herz legen wollen, wo ich auch schon mal zu Gast war tatsächlich. Und
ja, vielleicht fragen sich unsere Besties jetzt, was heißt das ohne Filter? Also ich gebe mal ein Beispiel, wenn du fragst, na, wie geht's? Und dann eben nicht kommt, ja super, sondern ich denke mal, so eine Antwort, wie du sie neulich gegeben hast, ach so, du, es geht so. Ich war gerade mit meinem Kleinen raus und der hat dreimal in irgendeinen Hundekothaufen gefasst und fünfmal irgendwie beim Duschen geplärrt und ich konnte nichts machen und ich bin eigentlich gerade so ein bisschen überfordert. Ich glaube, in diese Richtung geht es, ne?
Ganz genau. Und es geht auch so ein bisschen darum, so vielleicht auszusprechen, was man sich andernorts nicht so traut über Elternschaft und über Kinder haben oder Kinder bekommen oder nicht Kinder bekommen können. Also wirklich ganz viele Themen rund um dieses Thema Kinder. Es ist super interessant. Pro Folge wird da halt immer eine Person oder ein Thema beleuchtet. Ich war, wie gesagt, auch schon zu Gast. Es gibt ein paar Hosts, die sich den Podcast sozusagen teilen. Katrin, Else, Ruslan und Lukas. Und ja, ganz ehrlich und ungefiltert mit ihren Gästen und Gästinnen sprechen. Und jeden Freitag gibt es da eine neue Folge in der ARD Audiothek und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Ich merke gerade auch schon wieder, die sind auf unseren Trendzug aufgesprungen mit dem Freitag. Ne? Wir teilen uns mit ganz vielen Kollegen und Kolleginnen den Freitag. Und ihr findet natürlich Eltern ohne Filter auch bei Instagram. Bei uns in den Shownotes ist der Link.
Genau. So, und ich würde sagen, wir sehen uns heute Abend.
Wir sehen uns heute Abend.
Ne? Heute Abend, 22 Uhr, NDR Fernsehen. Und wenn ihr nicht am Freitag zugehört habt unserer neuen Podcast-Folge, sondern später, dann schaut einfach in die ARD-Mediathek. Es ist ein bisschen gefährlich, weil die Sendung war ja noch nicht. Also wir bewerben jetzt quasi oder teasern auf einen Auftritt, von dem wir noch gar nicht wissen, wie der war.
Vielleicht am Ende schneiden sie uns raus.
Fürchterlich oder sie schneiden uns raus, genau. Aber das Risiko gehen wir jetzt mal ein.
Das gehen wir ein.
Ich freue mich dann natürlich auch auf nächsten Freitag mit dir, Ariane.
Freue ich mich auch. Erstmal bis heute Abend, liebe Judith, und dann bis nächste Woche.
Bis dann, liebe Besties.
Tschüss.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt sie gerne weiter an eure besten Freundinnen, Kolleginnen oder noch schlimmer Familienmitglieder. Folgt dem Podcast jetzt, dann verpasst ihr keine neue Folge. Sie landet automatisch in eurem Feed.
Und wenn ihr ein Thema habt, bei dem ihr denkt, das müssen Ariana und Judith unbedingt nochmal besprechen, dann schreibt ihr uns einfach an barburi-und-rakas@swr3.de.
Das war Barburi und Rakas, ein Podcast von SWR 3. Hosts Ariana Barburi und Judith Rakas. Redaktion Anna-Maria Meister, Annika Binger und Christopher Jänert für SWR 3. Franziska Malik und Gissi Winkler für Mit Vergnügen. Produktion Gissi Winkler. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf, Patrick Zahn und Lukas Hambach. Außerdem beteiligt Jo Bischofberger, Marc Bürkle, Lisa Golinski und Maxi Stumm.